Ja, da möchte ich auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen. Wir wollen aufschlagen, Offenbarung Kapitel 11. Ja, wir befinden uns mitten in der Offenbarung und wir befinden uns auch zeitlich mitten in der Trübsalzeit. Um uns da nochmal alle abzuholen und einzuordnen, möchte ich nochmal diese Übersicht zeigen über die Trübsalzeit. Die Bibel sagt sehr viele Dinge voraus über diese Zeit. Die Bibel sagt auch sehr viele Dinge voraus über unsere Zeit. Denn unsere Zeit entwickelt sich gerade zu dieser Zeit hin, die Trübsalzeit genannt wird. Wir sehen hier noch die Gemeinde auf der Erde. Das ist die Gemeindezeit. Und die Bibel sagt uns, die Gemeindezeit wird zu Ende gehen durch die Entrückung, dass nämlich diejenigen, die zur Gemeinde gehören, entrückt werden zum Herrn hin und dann bei ihm sind alle Zeit. Dann ist die Gemeindezeit vorbei. Die Gemeinde ist nicht mehr auf der Erde. Und dann beginnt irgendwann danach, es kann sehr schnell gehen, es kann auch noch ein bisschen Zeit vergehen, beginnt eine siebenjährige Trübsalzeit. Und diese Zeit ist eine Zeit, die so schlimm sein wird, wie es noch nie zuvor gewesen ist. Das sagt der Herr Jesus selbst, er erwähnt diese Drangsalzeit, wird sie auch genannt. Also eine ganz schlimme Zeit von Gerichten Gottes über diese Erde. Diese Zeit beginnt damit, dass eine Person, die uns die Bibel nennt, die auch der Antichrist genannt wird, einen Bund schließt mit Israel. Und durch diesen Bund wird es möglich werden, dass der Tempeldienst wieder beginnt. Und manche fragen sich, was für ein Tempel? Und auch wenn wir in dieses Kapitel jetzt kommen, Kapitel 11, ist von einem Tempel die Rede. Der Tempel wurde doch im Jahr 70 nach Christus zerstört. Und seitdem gibt es keinen Tempel mehr in Israel. Die Bibel sagt uns, der Tempel wird wieder gebaut werden. Der Tempel wird wieder stehen. Und der Tempeldienst, der Opferdienst wird auch wieder beginnen. Was die Bibel noch sagt, ist, dass dieser Opferdienst Gott nicht wohlgefällig ist. Das liegt daran, dass der Herr Jesus, der Messias, der Retter, auch der Retter Israels, gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben. Und der Hebräerbrief sagt uns, da Jesus das vollkommene Opfer vollbracht hat, das ausreicht für unsere Sünden auf Zeit und Ewigkeit, ist es nicht mehr nötig, ein weiteres Opfer für Sünden darzubringen. Ja? Weitere Opfer für Sünden sind nicht nötig und deswegen ein Versuch, wieder Tieropfer zu bringen im Tempel in Jerusalem, ist etwas, was Gott nicht gefällt. Dieser Tempel wird aber gebaut werden und wie gesagt, diese mächtige Person wird es dem Volk Israel ermöglichen, das zu tun. Allerdings ist es so, dass diese Person, genannt der Antichrist, nicht eine zuverlässige Person ist. Die Bibel sagt uns, 3,5 Jahre wird dieser Opferdienst wieder stattfinden in Jerusalem und in der Mitte dieser Zeit wird der Antichrist dafür sorgen, dass es zu einem Ende kommt. Er wird den Bund brechen und nicht mehr erlauben, dass der Opferdienst stattfindet. Und er wird sich selber in den Tempel setzen und sich als Gott ausgeben und sich als Gott verehren lassen. Das läutet die zweite Hälfte der Trübsalzeit ein. Dadurch, dass er Wunder tun wird, dass er sogar eine Todeswunde hat und wieder lebendig wird, wird er die Zuwendung der ganzen Welt haben und wird die Welt ihm wirklich göttliche Eigenschaften zusprechen und ihn als Gott verehren. Weil wenn jetzt irgendjemand kommen würde und sagen würde, verehrt mich als Gott, da würden die Menschen ihn nur auslachen. Wenn aber jemand wirklich Zeichen und Wunder tut und dann sogar so ein großes Wunder geschieht, dadurch bekommt er die Zuwendung. Nicht nur dadurch, die Bibel sagt, dass der antichristliche Geist am Wirken ist und dass er da auch unter den Menschen noch mehr wirken wird, dass sie ihm glauben, dass sie der Verführung der Lüge glauben. Dieser Antichrist wird dann verlangen, dass man das Zeichen 666 auf die Hand oder auf die Stirn anbringen lässt, die Zahl 666. Das wird als Identifizierung dienen und wer das nicht macht, wer das nicht tut, der wird nicht kaufen und nicht verkaufen können. Der wird praktisch ausgeschlossen, ja, vom normalen Leben, wird nur noch im Untergrund irgendwie überleben können. Und das führt natürlich auch dazu, dass noch mehr dem nachkommen. Man muss aber wissen, dass die Tatsache, dass man dieses Zeichen annimmt, dass das als Identifizierung und Hinwendung auch zum Antichristen dient. Und die Bibel sagt uns, wer das einmal tut, wer dieses Zeichen annimmt, der kann nie mehr gerettet werden. Für den ist es zu spät. Der hat den Point of No Return überschritten und kann nicht mehr umkehren und Buße tun. Er gehört wirklich dann dem Antichristen an und dem Satan an, hat sich dafür entschieden und da ist dann alles zu spät. Parallel zu dem Aufstehen des Antichristen werden wir in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit 7 Zornesschalen sehen. Das sind schlimme Gerichte Gottes, die über die Erde kommen. Aber die Menschen, der Großteil der Menschen, die das miterleben, tun trotzdem nicht Buße über ihre Sünden. Allerdings, und das muss man beachten, wenn auch die Mehrheit nicht Buße tut, spricht die Bibel doch von einer großen Schar, die umkehren wird. Und ein Punkt, der damit beiträgt, dem werden wir in Kapitel 11 begegnen, das ist das Auftreten zweier Zeugen, die hier auch als Leuchter und Ölbäume bezeichnet werden. Das sind Propheten Gottes, die weissagen, die auch Wunder tun können, die die Erde und die Menschen auch mit Plagen schlagen können. Und die eben in dieser ersten Hälfte der Trübsalzeit auftreten und die mit bewirken werden, dass doch noch viele umkehren, in absoluten Zahlen. In relativen Zahlen, wenn man vergleicht, wenn man die Anzahl vergleicht mit der Menge, die nicht umkehren, sind es wenige. In absoluten Zahlen wird es aber eine große, unzählbare Schar von Menschen sein, die hier noch umkehren. Wir werden uns damit mehr noch beschäftigen, mit diesen zwei Zeugen und mit dem Antichristen. Das sei jetzt nur mal als Einleitung zu dem ganzen Abschnitt gesagt, dass wir all diesen Dingen begegnen werden. Wir werden uns mit dem Tempel beschäftigen, mit dem Antichristen beschäftigen, mit dieser Zeit, mit der zweiten Hälfte der Trübsalzeit. Nun ist es so, dass die Offenbarung das Buch der Bibel ist, das am meisten Bezüge zum Alten Testament enthält. Ganz viele Bezüge zu Prophetien aus dem Alten Testament, aber auch andere Bezüge. Und viele Dinge der Offenbarung können wir nur verstehen, wenn wir auch diese Stellen im Alten Testament kennen. Also es ist gut, im Alten Testament zu Hause zu sein, um die Offenbarung verstehen zu können. Und ein Bereich, mit dem wir uns deswegen beschäftigen werden, heute als Exkurs, ist der Leuchter. Ihr alle kennt den Leuchter, den siebenärmigen Leuchter, der auch ein Symbol ist für Israel. Ja, dieser Leuchter. Ja. Das ist ein Leuchter, der bei der Knesset in Israel steht. Es ist allerdings nicht der Leuchter, der wirklich von Gott angeordnet war, denn das ist ein goldener Leuchter. Trotzdem zeigt dieser Leuchter, hier ist die so ein bisschen die Geschichte Israels hinterlegt, dargestellt. Der Leuchter zeigt, wie es ein Symbol ist für Israel selbst. Und da hier auch davon die Rede ist in Kapitel 11, wollen wir hier einen kleinen Exkurs machen und zwar durch die Bibel gehen und schauen, was es mit dem Leuchter auf sich hat. Und das wird uns helfen, dann die Details in diesem Kapitel zu verstehen. In das Kapitel selbst treten wir dann aber erst in einer anderen Predigt ein. Ich werde ein paar Bezüge herstellen, aber heute wird dann der Schwerpunkt erstmal auf diesem Exkurs sein. Und dazu sei gesagt, wir werden noch andere Exkurse auch machen müssen ins Alte Testament, um andere Dinge zu verstehen. Zum Beispiel ins Buch Daniel, weil im Buch Daniel auch einiges vom Antichristen gesprochen wird, aber das dann auch in einer anderen Predigt. Also der Leuchter. Nun, erstmal, was gibt es zu sagen über den Leuchter, den Text, auf den Text kommen wir gleich zurück, das ist Kapitel 11, ich werde darauf zurückkommen. Der Leuchter gehört oder gehörte zur Stiftshütte. Ja, die Stiftshütte war von Gott angeordnet, um eben in der Zeit des Alten Testamentes den Gottesdienst durchzuführen, um Opfer darzubringen. Sie bestand aus dem Heiligsten, aus dem Allerheiligsten und dem Heiligtum allgemein. Dort wurden Opfer dargebracht. Und da kann ich auch euch dran erinnern an meine zwei Vorträge über die Stiftshütte. Also es würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt nochmal alles über die Stiftshütte ausführen würde. Hier verweise ich auf meine zwei Predigten, wenn das interessiert. Heute möchte ich nur das Element des Leuchters betonen. Es heißt dort in 2. Mose 40, 24 bis 25, er stellte auch den Leuchter in die Stiftshütte, dem Tisch gegenüber, an die Südseite der Wohnung und setzte Lampen darauf vor dem Herrn, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Also dort sollte der Leuchter stehen und dieser Leuchter sollte immer leuchten, er sollte immer sein Licht geben. Ja, das war eine Anweisung Gottes, er sollte komplett aus Gold gefertigt sein. Die Lichter des Leuchters brannten mit Öl und die Aufgabe für das Volk Israel war, dafür zu sorgen, dass er immer leuchtete. Das bezieht sich aber auf den physischen Leuchter. Es wird uns über das Volk Israel selbst gesagt, dass sie selbst ein Zeugnis sein sollten, ein Licht für die Heiden. Also auch das Volk Israel sollte leuchten. Und das sehen wir zum Beispiel in 5. Mose 28, Verse 9 bis 10. Der Herr wird dich aufrecht erhalten als sein heiliges Volk, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen wandelst, dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und werden sich vor dir fürchten. Also was war die Berufung des Volkes Israel? Israel sollte ein heiliges Volk sein, ein Volk, das so vorbildlich lebt, ja, dass sie auch ein Zeugnis, ein Licht für die Heiden sind. Und auch in 2. Mose 19, 5 bis 6 lesen wir, wenn ihr nun meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Also ein heiliges Volk, ein Volk voller Priester. Was hier aber dabei steht, ja, dass sie aufgefordert werden, Gott zu gehorchen. Ja, sie sollten im Gehorsam gegenüber Gott wandeln, um solch ein Volk zu sein. Und auch der Psalmist drückt diesen Wunsch aus. Psalm 67, Verse 2 bis 3. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, damit man auf Erden deinen Weg erkenne, unter allen Heidenvölkern dein Heil. Also wir haben die Situation, dass das Volk Israel in der Stiftshütte und später im Tempel diesen siebenärmigen Leuchter aufstellen sollten. Dieser Leuchter sollte immer sein Licht geben. Und dieser Leuchter selbst wurde zu einem Symbol für Israel. Genauso wie dieser Leuchter immer sein Licht gab, so sollte auch das Volk Israel immer das Licht Gottes widerspiegeln und ein Zeugnis für Gott sein und das beständig. Nun ist es aber so, wenn wir die Geschichte Israels betrachten, dann sehen wir, dass sie von einem Ungehorsam in den nächsten gestolpert sind. Ja. Israel war Gott ungehorsam und letztendlich, nach vielen Warnungen durch die Propheten Gottes, gerieten sie in die babylonische Gefangenschaft. Es wurde ihnen gesagt, zur Strafe für ihren Ungehorsam müssen sie 70 Jahre in dieser Gefangenschaft bleiben. Und Gott hat sein Wort gehalten. Nach 70 Jahren hat er sie zurückgeführt ins Land. Und unter Jeschua, dem Hohenpriester, und Zerubbabel, dem Statthalter von Juda, ja, wird der Tempeldienst wieder aufgenommen. Also Gott hat diese beiden Personen gebraucht, um den Tempeldienst wieder aufzunehmen. Der Tempel wurde wieder gebaut und der Dienst wieder eingerichtet, auch der Opferdienst. Und das wird uns in Sacharja 4 erklärt. Dort wird auch diese Symbolik aufgegriffen, dass Israel eben ein Licht ist, als Leuchter symbolisiert wird. Es heißt in Sacharja 4, Verse 2 bis 3, und er fragte mich, was siehst du? Ich sprach, ich sehe und siehe ein Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben darauf und seine sieben Lampen daran und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf ihm sind. Und zwei Ölbäume dabei, einer zur Rechten des Ölgefäßes, der andere zur Linken. Also, Sacharja hat hier das fünfte Nachtgesicht und in diesem Nachtgesicht, in diesen Gesichten wurden ihnen verschiedene Dinge geoffenbart, ganz viele Dinge auch über das Volk Israel und über den Messias, den Retter, der kommen würde. Und hier sieht er, wie er diesen Leuchter, der mit Öl eben versorgt wird, der sieben Lampen hat und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, wie es hier heißt, ja, und die zwei Ölbäume. Von den Ölbäumen kommen letztendlich die Oliven und kommt das Öl, das, ja, das dafür sorgt, dass der Leuchter brennt. Und Öl ist in der Bibel auch ein Symbol für den Heiligen Geist. Ja. Deswegen heißt es auch im gleichen Kapitel, nicht durch Macht oder Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Ja. Das heißt, die Wiederherstellung Israels wird nicht durch Heereskraft geschehen. Ja, wenn wir jetzt das Volk Israel anschauen, das Land Israel, sie versuchen sehr viel durch militärische Kraft zu erreichen und viele sind der Meinung, so stellen sie das Land und das Volk wieder her. Aber Gott sagt etwas anderes. Er sagt, durch meinen Geist. Und tatsächlich unter Jeschua, der Hohepriester war, und Zerubbabel, der ja, letztendlich der Statthalter war, geschah es, dass Israel eine gewisse Erweckung erfuhr. Ja? Das war aber nicht die Erweckung, die uns in Sacharja 4 komplett beschrieben ist, denn da sehen wir den Leuchter, der leuchtet, der beständig mit Öl versorgt wird. Wir sehen ein wiederhergestelltes Israel, das wirklich ein Licht für die Heiden ist. Und das wird sich erst noch erfüllen. Das, was damals aber geschah nach der babylonischen Gefangenschaft, das war schon ein Vorgeschmack darauf, eine Erweckung in kleinem Rahmen. In Sacharja 4, Vers 14, also auch das gleiche Kapitel, heißt es, da sprach er in Bezug auf die Ölbäume und die Ölbaumzweige, das sind die beiden Söhne des Öls, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Hier sehen wir, dass wenn auch der Bezug damals, ja, auf diese beiden wirklich existierenden Persönlichkeiten war, geht es hier um etwas viel Größeres. Hier geht es um die, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Und genau dieser Gedanke wird von der Offenbarung aufgegriffen. Das schauen wir uns noch an. Nun ist es so, dass wenn wir leuchten, wenn das Volk Israel leuchtet, wenn jemand ein Licht ist für andere, dann kommt das Licht nicht von uns selbst. Und die Bibel sagt immer wieder, dass Licht zu sein, das geht nur durch die wahre Quelle des Lichts, nämlich durch den Messias, durch den Retter der Welt. Und dieser Retter wurde immer wieder angekündigt. Vom Anfang der Bibel sehen wir Ankündigungen des Messias, dessen, der kommen wird, um das Grundproblem der Menschheit zu lösen. Und das ist unsere Sündhaftigkeit. Das Volk Israel hat deswegen immer wieder versagt, weil sie eben auch Sünder sind. Und somit ist das Volk Israel eine Demonstration dessen, was dem sündigen Menschen widerfährt. Aber nicht nur das Volk Israel, sondern die ganze Weltgeschichte zeigt uns das auf. Die ganze Weltgeschichte ist eine Geschichte von Kriegen, von Morden, von bösen Dingen, die passieren. Ja, das ist unsere Weltgeschichte. Und wenn wir heute unsere Welt anschauen und wie viel schlimme Dinge und Leid es auf der Welt gibt und wie viel Leid auch durch den Menschen verursacht ist, dann sehen wir wirklich, wie böse der Mensch ist. Oder wie es die Römer gesagt haben, der Mensch ist des Menschen Wolf. Ja, der Mensch fügt sich gegenseitig Leid zu, sie führen Kriege und so weiter. Aber um dieses Grundproblem der Menschheit zu lösen, sollte der Messias, der Retter, kommen. Er sollte nicht nur der Messias für Israel sein, sondern für die ganze Welt. Und wir sehen in Jesus, dass sich ganz viele Prophetien ganz exakt und ganz genau in ihm erfüllt haben. Und das ist die Berufung des Messias. In Jesaja 49,6 heißt es, ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Also es war von Anfang an klar, dass der Messias nicht nur der Retter sein würde für das Volk Israel, sondern bis an das Ende der Erde für die ganze Welt. Das ist etwas, was viele Juden auch nicht verstanden haben, wenn Jesus zum Beispiel irgendeine Anspielung gemacht hat, ja, in Bezug auf die Heiden, dann wollten sie ihn steinigen. Ja. Das konnten sie so nicht akzeptieren. Aber hier steht es, er sollte das Licht sein bis an das Ende der Erde. Und was passierte? Der Jesus hat es selbst gesagt. Ja, es heißt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam in sein Eigentum, sowohl in diese Welt, die er geschaffen hat. Die Bibel sagt, dass Gott, der Vater, die Welt durch seinen Sohn Jesus Christus geschaffen hat. Und somit ist die ganze Welt sein Eigentum. Er kam in sein Eigentum, er hat den Anspruch auf diese Welt. Aber auch das Volk Israel ist sein Volk. Auch das hat ihn abgelehnt. Er wurde abgelehnt, er wurde ausgeliefert, dass er gekreuzigt würde. Wir wissen aber, dass die Tatsache, dass er am Kreuz starb, Gottes wunderbaren Heilsplan erfüllt hat. Die Bibel hat das vorausgesagt, es musste geschehen, er musste verworfen werden, er musste sterben. Weil es von Anfang an klar war, dass er geboren wurde, um zu sterben, um am Kreuz unsere Schuld und Sünde auf sich zu nehmen. Das war von Anfang an klar und genau das hat der Herr Jesus auch getan. Er kam in diese Welt und heute Morgen haben wir gehört in der Begrüßung von den Hinkenden, ja, von den Schwachen. Und genau zu denen ist der Herr Jesus gegangen. Er ist zu den Verlorenen gegangen, er ist zu den Sündern gegangen. Er hat den Sündern gezeigt, dass er sie liebt, dass er sie unverdienterweise liebt. Er ist den Sündern nachgegangen, er hat mit ihnen gegessen. Er hat mit ihnen gegessen und hat ihnen die frohe Botschaft verkündigt. Und so ist es so, dass der Herr Jesus gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und was ist verloren? Wer ist verloren? Alle Menschen sind verloren von Natur aus. Nur es wissen nicht alle. Die Bibel sagt uns, dass der Mensch sehr überzeugt ist von sich selbst, dass er sich sehr viel auf sich einbildet und das bestätigt auch das, was wir beobachten. Ja, das bestätigen Umfragen. Wenn Menschen gefragt werden, ob sie denken, sie sind besser als der Durchschnitt, dann sagt die Mehrheit, ja, ich bin besser als der Durchschnitt. Man denkt besser von sich selbst als über die anderen. Und ja, es gibt auf der Welt Kriege und Böses, aber ich gehöre nicht dazu. Ja? Wenn alle so wären wie ich, dann gäbe es nur Frieden auf dieser Welt. So denkt der Mensch von sich. In Wirklichkeit sagt die Bibel, sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Denn wenn wir das heilige Licht Gottes betrachten, wenn wir die Maßstäbe Gottes betrachten, dann ist er so hell und so rein und so vollkommen, dass keine Sünde vor ihm bestehen kann. Kein schlechter Gedanke kann vor ihm bestehen. Und wenn wir sterben mit all unseren Sünden, dann nehmen wir all unsere Sünden mit und begegnen diesem heiligen Gott. Dann begegnen wir ihm als Richter, denn er muss Sünde bestrafen. Seine Heiligkeit fordert die Bestrafung jeder Sünde. Allein die 10 Gebote, es gibt ja viele Gebote im Neuen Testament und im Alten Testament, allein die 10 Gebote kann man nicht halten. Da heißt es, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren und du sollst nicht Ehe brechen. Und der Jesus erklärt diese Gebote ganz genau. Er sagt, schon wenn wir im Herzen anfangen, diese Gebote zu brechen, wenn wir schlecht über jemanden denken, wenn wir böse Gedanken über jemanden haben, wenn wir Begierde haben im Herzen, dann sind wir schon durchgefallen. Und wenn wir diese heiligen Maßstäbe Gottes betrachten, dann können wir nicht bestehen. Aber genau deswegen kam der Herr Jesus. Der Herr Jesus sagt, kommt her zu mir, so wie ihr seid. Kommt her als Sünder und lasst euch vergeben. Er möchte uns unsere Schuld und Sünde wegnehmen. Er möchte uns Frieden geben, ein neues, ewiges Leben geben. Gott hat sich praktisch in Jesus, nachdem Israel ihn abgelehnt hat, den Heiden zugewandt und hat die Gemeinde berufen. Die Gemeinde besteht nicht nur aus Heiden, sondern aus Juden und Heiden. Denn die Bibel sagt uns, dass nicht alle Juden den Messias abgelehnt haben, sondern es gibt einen Überrest, der sehr wohl an Jesus glaubt. Und somit besteht diese Gemeinde aus Juden und Heiden, und diese Trennung, die bestand zwischen Juden und Heiden, ist in der Gemeinde aufgehoben. Und diese Gemeinde, die Gott berufen hat, sollte nun das Licht sein. In 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Ja, die Bibel sagt, dass eben die Gemeinde, ja, die zur Gemeinde gehören, ein auserwähltes Geschlecht sind. Ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Und das erinnert an die Berufung Israels. Das Volk Israel sollte ein Volk von Königen und Priestern sein, ein heiliges Volk sein. Das erinnert an diese Berufung. Und genau das greift Petrus auch auf. Er sagt, das, was Israel hätte sein sollen, das ist jetzt die Gemeinde. Das sind die Juden, die zur Gemeinde gehören, zusammen mit den Heiden. Aber er hat natürlich ganz speziell diese Verheißung an Israel vor Augen, denn er schreibt ja auch an Juden den ersten und den zweiten Petrusbrief. Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Die Bibel sagt, dass wir durch die Sünde von Natur aus in Finsternis sind. Und wenn wir uns auch noch so schlau glauben, ja, und wenn wir auch glauben, dass wir noch so viel Licht haben, nennt die Bibel es Finsternis. Das Licht bekommen wir durch Gottes Wort und durch sein Wirken. Wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir zu ihm gehören, dann gehören wir zum Reich des Sohnes seiner Liebe. Und das dürfen wir auch verkündigen und sollen es weitergeben und bezeugen. Deswegen sagt der Herr Jesus in Offenbarung 1, Vers 20, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter, also das ist jetzt leider mitten im Satz angefangen, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Ihr habt das sicher noch vor euch, denn vor nicht allzu langer Zeit haben wir mit Offenbarung 1 angefangen. Sage ich jetzt ironisch, das ist schon wirklich lange her. Jesus sendet sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden. Und er sagt, dass er derjenige ist, der inmitten der Gemeinden wandelt, inmitten der sieben Leuchter wandelt. Und die Bibel sagt uns, und das ist das, was wir jetzt für uns mitnehmen müssen, wir müssen das jetzt nicht alles nochmal im Zusammenhang sehen, sondern für uns mitnehmen, dass die sieben Leuchter die sieben Gemeinden sind. Das heißt, wenn wir vorher die Situation hatten, dass das Volk Israel ein Licht für Gott sein sollte, ein Leuchter sein sollte, so wie der siebenärmige Leuchter strahlen sollte und Licht geben sollte in dieser Welt, ist jetzt dieser Auftrag an die Gemeinde übergegangen. Sieben steht ja für Vollkommenheit und die sieben Gemeinden stehen für die Gesamtzahl der Gemeinde, der Gemeinden, für die gesamte Gemeinde Jesu auf der Erde. Das heißt, jede der sieben Gemeinde ist ein Leuchter und soll Licht sein in dieser Welt. Und die Bibel sagt uns, dass Israel zur Seite gestellt ist, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Die Stelle schauen wir uns auch noch an. Das heißt, das Volk Israel sollte Licht sein, sie waren es nicht und sie haben das Licht der Welt, den Herrn Jesus, abgelehnt und zur Kreuzigung ausgeliefert und sind mitverantwortlich für seinen Tod. Deswegen wurde Israel zur Seite gestellt. Ja, und Gott wendet sich der Gemeinde, bestehend aus Juden und Heiden, zu. Und jetzt macht er Geschichte mit der Gemeinde. Manchmal gibt es ja diesen Konflikt, den man hat, dass man sich sagt, das Volk Israel, ja, das jetzt im Land ist, ja, die führen da Kriege und es sterben Menschen. Und manche tendieren dazu, ja, das ist das heilige Volk, Das dürfen sie tun, das passt alles, das ist alles in Ordnung. Aber wir müssen uns eins vor Augen führen. Es ist richtig, dass das Land Israel gehört. Gott hat es Israel schon lange zugesprochen. Also sie haben einen Anspruch darauf und da gibt es nichts dran zu rütteln. Was aber nicht stimmt, ist, dass das, was Israel jetzt tut, im Einzelnen immer alles Gottes Geboten und Gottes Vorgaben entspricht. Warum nicht? Weil sie haben Jesus als den Messias abgelehnt und sie handeln nicht im Glauben, sondern im Unglauben. Außer der Überrest. Der Überrest wäre, der wirklich an Jesus festhält. Und das müssen wir uns bedenken, wenn es auch stimmt, dass diese große Feindschaft gegenüber den Juden nicht gut ist. Und die Bibel sagt das sogar voraus, dass die Feindseligkeit gegenüber den Juden und Israel zunehmen wird. Und dass am Ende die ganze Welt gegen Israel kämpfen wird. Das sagt uns die Bibel ganz klar voraus. Deswegen dürfen wir da auch nicht mitmachen bei diesem satanischen Hass gegen Israel und die Juden. Auf der anderen Seite dürfen wir eben auch nicht hergehen und sagen, alles, was sie tun, entspricht Gottes Geboten und entspricht der Liebe des Herrn Jesus. Ja? Das ist nämlich nicht der Fall. Der Jesus hat uns jetzt den Auftrag gegeben, Juden und Heiden in die Welt zu gehen, das Evangelium aller Kreatur zu predigen, unsere Feinde zu lieben, dem Feind zu essen geben, wenn er hungrig ist, ja? Dem Feind die frohe Botschaft, das Evangelium zu bringen. Das ist jetzt der klare Auftrag, den die Gemeinde hat, egal ob wir nun Juden oder ob wir Christen, ob wir aus den Heiden in dieser Gemeinde sind. Und es gibt, wie gesagt, diesen Teil, der dem nachkommt und es gibt den Großteil, der dem nicht nachkommt und der jetzt eben zur Seite gestellt ist. Die Bibel sagt uns aber, dass die Verstockung Israels, ja, die Ablehnung des Messias zu Ende gehen wird und Israel eines Tages wieder als Leuchter leuchten wird. In Römer 11, Vers 25 lesen wir, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Ja. Also bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, das heißt gerettet ist, das ist eine Zahl, die kennen wir nicht, die kennt aber Gott, so lange bleibt Israel verstockt. Und die Gemeinde soll hingehen in die ganze Welt und das Evangelium aller Kreatur predigen, damit Menschen gerettet werden und zur Gemeinde hinzugefügt werden. Und in Offenbarung 11, Vers 4, unserem nächsten Kapitel, gebraucht Gott zwei individuelle Leuchter, um die Errettung Israels mitzubewirken. Es heißt hier, das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Also diese beiden Propheten, die auftreten in Offenbarung 6, die mit Feuer aus ihrem Mund Menschen Feinde vernichten können, die die Erde schlagen können mit Plagen, ja, die wirklich mächtig sind. Niemand kann sie töten, niemand kann ihnen was anhaben, außer dann, wenn ihr Zeugnis erfüllt ist, dann wird der Antichrist sie töten und sie werden aber auferstehen nach 3,5 Tagen. Also diese beiden Zeugen, sagt uns die Offenbarung, das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Das ist ein klarer Bezug auf Sacharja 4, auf diese beiden Ölbäume, die hier erwähnt werden, die die Quelle des Öls für den Leuchter sind. Und der Leuchter, das ist Israel. Ja, und ganz Israel wird am Ende gerettet werden. Alle, die diese Drangsalszeit überleben, werden zum Glauben kommen, das sagt uns auch Sacharja, und dann wird diese Prophetie, auch Sacharja 4, in Erfüllung gehen, dass sie alle gläubig sein werden und ja, Gott wohlgefällig sein werden und ein Leuchter sein werden von da an im gesamten messianischen Reich. Das wird sich also erfüllen. Sie werden dann eben ihre Rolle als Leuchter gerecht werden. Und das sehen wir auch schon im Alten Testament in Jesaja 60, Verse 1 bis 3. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Also es wird eine Zeit geben, da wird Israel eben Licht sein. und wird ein Segen sein für die Heidenvölker, die zu diesem Licht auch kommen. Und in Jesaja 62, Verse 1 bis 2 lesen wir: Um Zions Willen schweige ich nicht und um Jerusalems Willen lasse ich nicht ab, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine brennende Fackel. Und die Heiden werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit, und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Diese Zeit, das wird die Zeit sein, wo Gott seine Verheißungen an Israel erfüllen wird. Ja, manche sagen, Israel ist von Gott verworfen wird und hat keine Zukunft mehr. Die Bibel sagt etwas anderes. Die Bibel sagt, dass Israel wiederhergestellt wird und dass sie wirklich Licht sein werden, so wie Gott es verheißen hat. Und Gott wird alle Verheißungen, alles, was er versprochen hat, dem Volk Israel wird er auch erfüllen. Da gibt es so viele Prophetien, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, die uns das ganz klar sagen. Wie ich gesagt hatte, alles Licht und alle Herrlichkeit ist letztendlich auf Gott zurückzuführen. Wir Menschen sind lediglich Empfänger dieses Lichtes und dürfen das widerspiegeln. Und in der Ewigkeit kommt das sehr gut zum Ausdruck. Da heißt es in Offenbarung 21, Vers 23, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Er ist die Quelle alles Lichtes. Der Messias wird als Licht für die Heiden bezeichnet. Und wenn Israel Licht ist, wenn die Gemeinde Licht ist, wenn einzelne Gläubige Licht sind, dann spiegeln sie das Licht Gottes wider. Und das ist ja das, wonach wir uns auch sehnen sollen, dass das geschieht. Also so viel dieser Exkurs über den Leuchter vom Alten Testament bis zum Neuen Testament, bis in die Offenbarung. Und wenn wir das Kapitel 11 dann anschauen, dann wird uns das eine Hilfe sein, wenn wir darauf zurückkommen, wenn wir über diese zwei Zeugen sprechen. Ich möchte aber zum Abschluss uns allen die Frage stellen. Ja, es ist immer schön, das zu wissen, ja, diese Zusammenhänge zu erkennen und das Wort Gottes besser zu verstehen. Aber was heißt das jetzt für uns ganz persönlich? Denn wir müssen uns ja immer fragen, wenn wir die Bibel lesen, was können wir davon persönlich ins eigene Leben mitnehmen? Natürlich ist es schön zu wissen, wenn wir sehen, wie sich vor unseren Augen Prophetien erfüllen, wie zum Beispiel über den Tempel. Ja, wir wissen, dass der Tempel, dass die Vorbereitungen so gut wie abgeschlossen sind, dass der Tempel wieder aufgebaut werden kann. Das ist genau das, was die Bibel uns voraussagt. Und wir dürfen das erwarten, darauf warten, dass das geschieht. Und das ist natürlich schön, das zu wissen. Im praktischen Leben hat das nicht unbedingt direkt eine Auswirkung. Die Bibel soll aber sich ganz praktisch auswirken auf unser Leben. Und das wollen wir jetzt tun, dass wir das Gelernte anwenden. Zum einen haben wir gesehen, Jesus ist der Messias, der Retter. Und wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, dann bist du noch in der Finsternis. Das ist ganz wichtig, dass du das weißt. Du bist in der Finsternis. Ja, du bist in deinen Sünden noch gefangen. Und der Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Er ist gekommen, um uns frei zu machen, aber nicht von irgendwelchen Dingen, sondern von unserer Sündhaftigkeit, von unserer Bosheit, ja, damit wir frei sind, ihm zu dienen und ihm nachzufolgen. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wenn du also noch nicht zu Jesus gehörst, ist es wichtig, dass du darüber nachdenkst, dass du dir Gedanken darüber machst, denn du weißt nicht, wann dein letzter Tag ist, wann dein Leben zu Ende ist. Und die Bibel sagt uns, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das heißt, wir sollen bereit sein zu sterben. Und bereit sein zu sterben sind wir nur, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Wenn wir wirklich sein Erlösungswerk im Glauben annehmen, darauf vertrauen, dass er für unsere Sünden gestorben ist und dass das ausreicht auf Zeit und Ewigkeit, um uns zu erretten. Wir sollen aufhören, auf uns selbst zu vertrauen, auf unsere eigene Güte, dass wir gut genug sind, dass mein Leben schon ausreicht, um in den Himmel zu kommen. Das sind die Menschen, die nicht in den Himmel kommen, sondern von denen die Rede ist in der Offenbarung, dass Bücher geöffnet werden und dass ihre Werke vorgelesen werden und dass ihnen gesagt wird, weicht von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Und das wird schrecklich sein, wenn man das erleben muss, wenn man sowas vom Herrn Jesus hören muss. Er sagt aber, kommt her zu mir. Ja, er ruft die Sünder zu sich, er liebt Sünder und er möchte, dass sie zu ihm kommen und umkehren und er möchte vergeben. Dazu ist er gekommen, dass er vergeben kann, dazu ist er gestorben, dass er vergeben kann und das möchte er tun. Wenn du also nicht zu ihm gehörst, dann komme zu ihm. Wenn du aber denkst, klingt alles ganz logisch, aber ich denke nicht, dass ich ein Sünder bin, dann rufe den Herrn an, dann bitte ihn, dir zu zeigen, wie du bist. Dann bitte ihn, dir wirklich aufzuzeigen, wie heilig Gott ist und wie sündhaft du bist. Und gebrauche das Wort Gottes, denn Gott gebraucht sein Wort, um zu überführen, um rettenden Glauben zu bewirken. Und wenn du zu Jesus gehörst, hast du eine hohe Berufung. Du bist dazu berufen, zu leuchten, ein Leuchter zu sein in dieser Welt. Wenn wir zurückgehen zu den Sendschreiben in der Offenbarung an die sieben Gemeinden, dann müssen wir etwas lesen. Wir müssen lesen, dass 5 Gemeinden von den 7 Tadel erfahren und nur 2 Gemeinden ohne Tadel sind. Und die Bibel enthält viele Ermahnungen an Gemeinden, die nicht so gewandelt sind, wie sie sollten, und an einzelne Gläubige, die nicht so gewandelt sind, wie sie sollten. Und deswegen denke an deine Berufung. Ja, denke daran, wozu Gott dich gerufen hat. Ich wiederhole nochmal 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Ja, es ist so, dass der Satan sehr versucht, Gläubige zu fesseln, in Sünde fallen zu lassen, sich verstricken zu lassen, damit sie dem Herrn nicht dienen können und damit sie nicht dieses Zeugnis sein können, von dem die Bibel her spricht. Deswegen sagt uns die Bibel, dass wir hinschauen sollen auf Jesus, ja, den Anfänger und Vollender des Glaubens, auf denjenigen, der das Sündenproblem gelöst hat. Er möchte und kann uns auch helfen, die Sünde zu überwinden, wirklich Überwinder zu sein. Deswegen sagt uns Philipper 2, Vers 15, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Ja, die Frage ist, ob du mehr mit dir und deiner Sünde beschäftigt bist und deswegen gar nicht leuchten kannst in dieser Welt, oder ob du als Licht in dieser Welt leuchtest. Und natürlich sagt uns die Bibel, und wir haben es heute Morgen gehört, dass wir alle immer wieder zum Hinken neigen. Ja, wir neigen immer wieder dazu. Aber die Bibel verheißt uns auch, der Gerechte fällt 7-mal, aber der Herr richtet ihn wieder auf. Wenn wir merken, wir hinken, und das wird immer wieder der Fall sein, und desto mehr wir die Größe Gottes erkennen, die Heiligkeit Gottes erkennen, desto mehr werden wir auch unsere Sündhaftigkeit erkennen. Wenn wir das auch immer wieder merken, dürfen wir wissen, der Herr Jesus hat überwunden. Er hat überwunden. Er hat nicht nur für unsere Sünden bezahlt, er hat auch am Kreuz die Macht der Sünde gebrochen. Und jetzt gilt es zu glauben. Ja, das heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es gilt zu glauben, dass Jesus wirklich die Macht der Sünde gebrochen hat, das in Anspruch zu nehmen und dem Herrn nachzufolgen und ihm zu dienen. Ja, wenn wir unseren Leib anschauen, dann müssen wir einfach bekennen, ja, welch Todesleib, welch gefallener Leib. Und die Sünde, die spüren wir immer noch, die Gegenwart der Sünde. Aber wir dürfen sagen, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er ist stärker. Und aus dem schlimmsten Sünder kann er jemanden machen, der Gott verherrlicht. So sagt Paulus ja selbst, dass er der größte Sünder ist. Und trotzdem wüsste ich nicht irgendjemanden, den Gott so mächtig gebraucht hat wie Paulus, um Menschen zu erreichen, um Licht zu sein, ja, um wirklich ein Zeugnis zu sein für Gott. So lasst uns dieses Anliegen haben, erstens, dass wir untadelige Kinder Gottes sind und dass da, wo Tadel nötig ist, wir Buße tun, dass wir wirklich umkehren, dass wir eine Gesinnung der Buße, ein bußfertiges Herz haben, auf der einen Seite und dass wir dann wirklich beschäftigt sind mit dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Das sind natürlich noch viele Dinge, die Gott uns gegeben hat, die wir tun sollen. Wir sollen einander lieben. Da sind wir sehr beschäftigt, wenn wir das tun. Aber insgesamt sollen wir ein Zeugnis sein für Gott. Wir sollen Gott verherrlichen, egal in dem, was wir tun. Und das wünsche ich uns allen, ja, Gottes reichen Segen dazu. Amen.